Freut mich ganz sehr, wieder bei euch zu sein. Ich hoffe, dass auch die Freude eurerseits ist nach diesem Thema. Wir werden sehen. Liebe Geschwister, ich habe euch ein Bild mitgebracht. So, und jetzt sagt mir mal, was seht ihr auf diesem Bild? Schrott. Okay. Irgendwelche anderen Denkweisen oder Tipps? Bitte? Eisenmetall, ja. Alteisenhändler, ich muss euch etwas korrigieren. Wisst ihr, was das für Schrott ist? Das ist das, was beim Krematorium rauskommt. Oh, das habe ich mir gedacht. Ab dem Moment sinkt der Freudepegel. Ich sage euch auch, warum ich über dieses Thema heute spreche. Nicht, weil ich einen prophetischen Eindruck habe für euch oder für mich, keine Sorge, weil ich bin ja auch dem Ziel näher als vor einigen Jahren noch. Es ist jetzt aber Wochen her und ich habe etwas erlebt, was ich noch nie erleben durfte, musste. Wir hatten in einer Woche 3 Beerdigungen, unterschiedlichster Art, und am Samstag ist dieses Bild in der Zeitung. Wir haben einen großen Artikel über das Krematorium. Und dann habe ich mir das so angeguckt, dachte ich, mein lieber Mann, den haben sie ganz schön verschraubt, der da mit rauskommt. Und das da, ich weiß nicht, von was das ist. Bitte? Kniescheibe. Also bei mir wären zumindest die künstlichen Hüftgelenke wären noch mit dabei. Geschwister, ich habe diese Predigt genannt, was bleibt? Es wäre jetzt ja leicht, das Thema zu nehmen, es geht um den Tod, meine Güte. Sterben müssen wir alle, das wissen wir doch, oder? Also warum sollen wir uns darüber aufregen? Die Mediziner machen es sich noch leichter. Die sagen, der Tod ist ganz einfach dadurch definiert, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, neue Zellen zu bilden. Gefällt mir als Ingenieur. Bumm. Ne, was brauchst du noch mehr erklären? Der Körper kann keine neuen Zellen mehr bilden, also das war's dann. Für uns Christen ist, denke ich, das Allerwichtigste, dass es ja einen zweiten Tod gibt. Und dieser erste Tod, da habe ich die Erfahrung gemacht, warum wird bei Christen darüber nicht gesprochen? Also ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Predigt über den Tod gehört. Oft ist es ja so, man schiebt so manche Dinge so vor sich her und redet nicht drüber. Siehst du jetzt in der Weltpolitik, ne? Es gibt da so einige Männer in dieser Weltpolitik, ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber entschuldigt, wenn ich das sage, die sind gaga. Die sind richtig gaga. Und scheinbar ist keiner in der Nähe, der das denen sagt. Ey, du bist gaga. Ne? Also der eine da, der hat jetzt wieder so ein Dekret, Zölle 30%. Kommt mir so vor, wie wenn am Montag früh der Lehrer in der Schule sagt, so, jetzt musst du 30 Mal schreiben, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. So ist es in dieser Welt, Geschwister. Man redet über viele, viele wichtige Dinge gar nicht. Und es wäre wichtig, dass da mal einer sagt, du pass auf, so und so ist es. Ich habe mal gelesen, vor vielen Jahren, der Henry Kissinger, der soll wohl zu Zeiten, als der Mao Zedong gelebt hat, noch mit ihm über das Evangelium gesprochen haben. Dachte ich, wow, solche Leute bräuchten wir wieder. Ne, solche Leute bräuchten wir wieder, die mit solchen Gaga-Menschen über das Evangelium sprechen. Okay. Ja, was bleibt, Geschwister? Was bleibt? Zum einen ist der irdische Tod, der erste Tod, eine Tatsache. Die Bibel sagt das klipp und klar. Schon im 1. Mose, Kapitel 3, steht es drin. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn von ihm bist du genommen. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Ganz einfach. Und dann frage ich mich, warum benehmen wir uns manchmal so, wie wir uns benehmen? Wenn wir das doch wissen. Warum gibt es Menschen, die müssen alles Mögliche sich an Reichtümern und, fragen mich nicht, sich anhäufen. Sie müssen zum Mond fliegen, sie müssen dann runter zur Titanic runter. Irgendwann ist es doch vorbei. Warum? Warum muss man so einen Hype machen? Und warum gibt es, wenn man das doch weiß, dass es jeden Menschen trifft, immer noch diese Trennung von Rassen, von verschiedenen Kasten, Und in Indien gibt es die sogenannten Unberührbaren. Ach, überall kannst du das sagen. Und fragen wir uns aber selber, warum bist du so angstbesetzt? Warum sorgst du dich so sehr? Ehrlich, warum hast du so viel Sorgen? Irgendwann ist es doch vorbei und dann kommt auch das eigentliche Leben. Mit was machen wir unseren Schädel voll? Was gucken wir uns an? Was lesen wir? Ich hätte nie gedacht, dass meine Frau so ein Handyfreak werden kann. Piep, 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 piep. Sag mal, vielleicht setz dich ein wenig hin. Es könnte ja sein. Es könnte ja sein. Eins von den 9 Enkelkindern hängt an der eigenen Nordwand und kommt nicht mehr weiter. Oder? Ehrlich, Geschwister, möchte ich euch mal als ersten Punkt mitgeben. Denkt doch mal drüber nach. Was prägt uns denn so? Diese Hektik, wo wir mitnehmen. Der Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Toll, oder? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? So nach dem Motto, richte dich doch nicht auf. Wigglesworth, einer der bekanntesten Heilungsprediger im 19. Jahrhundert, war ein Schmied. Er hatte Schwierigkeiten, Predigten zu halten. Die ersten Jahre seines Predigtdienstes hat er nach 10, 15 Minuten abgebrochen und hat gesagt, seine Frau soll es gar zu Ende führen. Ja, so einen haben sie auf die Kanzel gelassen. Halleluja, Leute. Was hat der im Namen Jesu Menschen die Hände aufgelegt, die sind gesund geworden. Der Mann, der war so im Geist unterwegs. Eines Tages, habe ich gelesen, läuft er auf der Straße, kommt ihm einer in einer Kutsche entgegen, da hat ihn erkannt, ach, das ist dieser Sektierer da und hat mit Steinen nach ihm geschmissen. Wisst ihr, was der Wigglesworth gemacht hat? Er ist auf seine Knie, hat gesagt, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass endlich wieder jemand mit Steinen nach mir speist. Ich habe schon gedacht, ich bin vom Glauben abgefallen. Heftig, oder? Und es wird berichtet, dass er eines Nachts in sein Bett gelegen hat, die Tür geht auf, der Teufel kommt rein. Und der Wigglesworth dreht sich so rum und sagt, ach du bist's nur. Dreht sich wieder rum und schläft ein. Gibt's auch, Geschwister. Also, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Keep cool. Keep cool. Mein zweiter Punkt. Du musst deinen ersten Tod gut vorbereiten. Man sagt mir nach, dass ich manchmal ein wenig praktisch predige, aber das mache ich jetzt. Unser Leben währt 70 Jahre, sagt der Psalmist. Also da genau befinde ich mich jetzt. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre, also habe ich nämlich noch 10 vor mir. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Und dann fährt es weiter. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Bibel sagt, der Gedanke an deinen Tod ist eine der wichtigsten Lektionen, die du lernen musst. Du musst lernen, dass du irgendwann mal diese Erde verlassen wirst, damit du klug wirst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte jetzt gedacht, da musst du dir jetzt irgendwie ein künstliches Intelligenzprogramm auf deinen Rechner laden, dass ich klug werde. Ja? Oder wo ich immer sage, Mensch, der die Tablette gegen Dummheit erfindet, der hat es gemacht. Die Bibel ist da ganz klar. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das finde ich genial, oder? Sigrid, was sagst du dazu? Das ist genial. Das kannst du, wenn es deinem Lehrer musst, es einmal sagen. Und gespannt, wie der darauf reagiert. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wow. Also warum benehmen wir uns dann nochmal so, wie wir uns benehmen? Beim Autofahren zum Beispiel. Könnte es sein, dass dir vielleicht diese Woche jemand den Parkplatz weggenommen hat? Dass dir der Blutdruck hochgeschnellt ist? Das Messer in der Tasche hochgeklappt? Ja, lach nicht. Also ich habe schon solche Situationen erlebt. Als ich ausgestiegen bin und dann habe ich diese innere Stimme gefühlt, wo Jesus sagt, Helmut, bist du noch ganz dicht? Unabhängig vom Alter, Geschwister. Wen hinterlässt du auf dieser Welt? Wen hinterlässt du? Das ist ganz wichtig. Also der Gedanke an meine Frau, an meine Familie, an die Gemeinde, an die Menschen um mich herum ist mir ganz wichtig. Wen hinterlasse ich? Und was hinterlässt du in dieser Welt? Ganz ehrlich, ich denke darüber nach, wie das mal bei unseren Kindern sein wird, wenn wir mal nicht mehr da sind. Wir haben ein Haus und das Büro, wer übernimmt es oder wer erbt es? Das ist was ganz Normales. Habt ihr gewusst, dass 2/3 des gesamten Vermögens auf dieser Erde vererbt wird? Ich habe mir gedacht, das wird alles verdient. Nee. 2/3 des gesamten Vermögens auf der Welt wird vererbt. Also sucht einen reichen Onkel, ne? Oder Tante oder irgendwas in der Art. Und noch was. Hast du geklärt, wer über das verfügen darf, wenn du mal nicht mehr da bist? Da denkst du, du, wir hatten einen Nachbarn, ganz feiner Mann, der hat eine kleine Firma gehabt, also ich habe ihn unheimlich gern gemocht, konnte mich mit ihm auch über geistliche Themen unterhalten, aber er war immer so angstbesetzt. Und dann hat er immer gesagt, ja, irgendwann räume ich mich weg. Und mich findet keiner. Am Anfang war es total geschockt, aber hat es halt sehr oft gesagt. Und irgendwann hat man ihm das nicht mehr geglaubt. Aber irgendwann hat er es gemacht. Irgendwann hat er sich weggeräumt und man hat ihn tatsächlich nicht gefunden. Und er hat es versäumt, Erklärungen zu unterschreiben, dass seine Frau über die Konten, über das und jenes verfügen darf. Du, die hat fast alles verloren. Ich glaube, 3/4 Jahr später haben sie ihn erst gefunden. Und auch nur in Anführungsstrichen durch Zufall, weil sich einer erinnert hat, dass er da in Bad Staffelstein immer an irgendeinem Baggersee gefahren ist. Und da haben sie ihn gefunden. Also, Geschwister, lass mal das Geistliche jetzt in dem Fall erstmal weg. Sorge dafür, dass da jemand über das verfügen kann, was da im Haus ist oder wo auch immer. Wir sollen ja klug werden. Also das ist ja eigentlich das, was ich gerade vorgelesen habe. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Du, das, ich möchte nicht, dass meine Frau dann irgendwann denkt, also das hat er uns jetzt wirklich noch richtig reingelegt. Los nicht. Wir sollen klug sein, auch als Christen. Auch mit diesem Thema umgehen. Ja, und dann solltest du mal drüber nachdenken, was soll denn auf diesem Grabstein draufstehen? Ich hab das mal gegoogelt. Ey, du kriegst die Tür nicht zu. Du glaubst nicht, was es für Grabsteininschriften gibt. Also es gibt dann die ganz normalen. Ne? Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht zerschnitten. Und Thomas Mann. Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren. Goethe. Deine Reise endete viel zu früh. Nur kurz warst du bei uns, aber wir danken dir für jede Sekunde. Dann gibt es aber auch noch andere. Hier ruhen meine Gebeine. Ich wollte, es wären deine. Rate mal, wo ich jetzt bin. Wichtige Frage. Lieber wäre ich diejenige, die das liest. Ich bin dann mal weg. Ich hatte die Vorfahrt. Er liegt jetzt da, wo sein Niveau schon immer war. Und noch einer. Ich bin ein Star. Holt mich heraus. So. Wichtig, Geschwister, bei diesem ganzen Thema ist, was geschieht danach? Ja, wenn es dann manchmal so Serien, der anguckst, so Staffeln im Fernsehen, da heißt es, was vorher geschah. Für uns Christen ist wichtig, was danach geschieht. Ja, was geschieht danach? Meine Frau hat eine Tante und als es bei ihr auf das Ende zugegangen ist, hat sie zu ihren Verwandten gesagt, es soll ihr jeder ins Grab ein Geld reinlegen. Weil wenn sie da drüben ankommt, braucht sie ja was. Ja, das wirklich geglaubt. Hammer, oder? Hammer, aber das glauben Menschen. Die glauben wirklich, du kannst da drüben in Euro bezahlen. Ja, mit stabilen Wechselkurs. 1. Korinther 3, Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wow. Alles verbrennt. Vor 4 Wochen fahre ich Richtung Ludwigstadt, zu einer Baustelle. Denke ich, was ist denn da? War ein neues Gebäude. Ganz schick, Holzbauweise, Waldbauernvereinigung. Haben das neue Gebäude in Holzbauweise. Die Einweihung sollte, glaube ich, in 3 oder 4 Wochen sein. Runtergebrannt. Jetzt muss der Gutachter wohl dahinter gekommen sein. Die müssen es komplett einreißen, weil durch die große Hitze wahrscheinlich der Leim seine Funktion verloren hat. Hey, das ist ja nur ein Bild. Geistlich ist es ja bei uns auch so. Dann musst du dir überlegen, wenn das jetzt alles verbrennt, und das sagt uns die Bibel ja, es ist ein ganz besonderes Feuer, das Gold läutern kann, das unsere Herzen läutern kann, das rausbringt, was ist denn wirklich wert? Was bleibt denn da übrig? Und ich glaube, das sollten wir schon mal überdenken. Wie führen wir unser Leben? Es geht um Sexualität zum Beispiel. Es geht um unsere Moral. Ihr habt jetzt die Diskussion mitgekriegt mit dieser Verfassungsrichterin. Wow. Gestern sehr interessante Kommentar von dem Johannes Hartl dazu gelesen oder gehört. Wo er das ein bisschen aufschlüsselt. Er sagt, es gibt ein Grundsatzurteil des Verfassungsgerichtes, das sich klar zum Leben stellt. Und das, was die Frau jetzt da propagiert und hat sie auch schon verbreitet, das stellt sich im Prinzip gegen das Urteil des Verfassungsgerichtes. Wenn du das weißt, dann kannst du auch verstehen, warum diese ganze Diskussion da ist, dass man sagt, die ist nicht geeignet. Geschwister, es ist wichtig, wie wir unterwegs sind. Und es ist wichtig, was wir uns angucken. Es gibt ja fast keinen Film mehr, wo nicht Geschlechtsverkehr gezeigt wird. Es gibt fast keinen Film mehr, wo nicht Brutalität bis zum Äußersten ist. Ich weiß, das ist unglaublich schwer, diesen Knopf abzustellen, oder? Drauf zu drücken. Aber Gott sagt, das wird alles verbrennen. Und es ist die Gefahr, dass deine Gedanken, dass deine Seele dadurch, ich will jetzt sagen kaputt gemacht, aber auf jeden Fall ganz schlimm beeinflusst wird. Gott sagt, wie sieht es denn aus mit deiner Dienstgesinnung? Ist ein Wort, das hörst du in der Welt heute überhaupt nicht mehr. Und in der Wirtschaft gleich gar nicht. Demut, Sanftmut, Geduld. Komm mal jemand von einer größeren Firma und sprich mit dem über Demut. Der lässt dich einliefern. Das ist so aggressiv, wie die Leute heute unterwegs sind. Nur noch raffen, raffen. Die Gemeinde Jesu, Geschwister, ist die Grundfeste der Wahrheit, sagt die Bibel. Und das heißt, wenn wir das nicht mehr leben, wer soll es denn leben? Mal 5 Grad sein lassen, nehme ich jetzt mal als normal, als Beispiel, als Wort, wie wir es heute vielleicht kennen. Wer sind wir, Geschwister? Was für eine Gesinnung haben wir? Was für eine Gesinnung zum Geld haben wir zum Beispiel? Ich, wenn mich mit Leitern aus anderen Gemeinden unterhalte, dann sagen die mir fast alle das Gleiche. Du, wir machen uns große Gedanken, ob die nächste jüngere Generation noch genauso bereit sein wird, so zu spenden, wie ihr das macht. Die haben alle große Vorhaben. Aber wer wird dieses Geld geben? Thema Zehnter. Ich weiß, wir als Kronacher haben damals, als wir angefangen haben, wo uns der Sigi so toll unterstützt hat, dass wir als Gemeinde anfangen konnten. Wir haben gesagt, wir drehen dieses Prinzip um. Wir machen 90% in die Mission. Und 10% behalten wir für uns. Und dann sind wir gewachsen und gewachsen. Und plötzlich standen wir vor einem Riesenprojekt und haben nichts in der Tasche gehabt. Aber wir haben einen Gott, der das gesehen hat. Ey, du glaubst nicht, wie das passiert ist. Wie wir dazu gekommen sind, dass dieses Haus da entstehen konnte. Gigantisch. Weil Gott eben anders ist. Und wir müssen anders sein, Geschwister. Wir brauchen den Leuten nicht irgendwelche Wahrheiten auf den Kopf drauf zu hauen. Die müssen an uns sehen, was ist. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir unglaublich Sorge macht, wenn ich die USA betrachte mit den sogenannten evangelikalen Gemeinden. Oh, Leute. Ich weiß nicht, welches Verständnis da dahinter steckt. Der Paulus sagt zum Beispiel mal über die Juden, ich will sie eifersüchtig machen. Das ist für mich Christentum. So möchte ich Menschen gewinnen. Die sollen mich angucken und sollen sagen, ey, der hat was, was ich nicht habe. Ey, der hat da reagiert, das hatte ich jetzt nicht für möglich gehalten. So möchte ich, dass Menschen zum Glauben kommen. Nicht, weil man sie ausgrenzt oder irgendwelche Vorschriften macht. Unsere Erfolge, Geschwister, haben vor Gott einen ganz besonderen Wert. Ich weiß, wie der Arnold damals nach Albanien gegangen ist, wo er dann erzählt hatte, als die Amerikaner kamen und dann Evangelisationen abgehalten haben in Englisch. Alle Albaner konnten ja schon Englisch zu dem Zeitpunkt. Und dann hat er Bekehrungsaufrufe gemacht. Und da haben alle die Hände hoch, weil sie haben nicht gewusst, was, aber Hände, alle haben die Hände gehoben. Und dann haben sie nach den USA gemeldet, 10.000 converted. 10.000 haben sich bekehrt. Das sind nicht die Erfolge, die Gott sieht, Geschwister. Gott sieht auf das Kleine und das ist das immer wieder, was mich an ihm begeistert. Das, was vor Gott nichts ist, das, was vor dieser Welt nichts, vor dieser Welt nichts ist, vor dieser Welt nichts gilt, das ist vor Gott etwas. Was ist eine Gemeinde? Ja? Haben wir einen großen Einfluss? Sind wir die, die regelmäßig zum Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen werden? Gott hat eine komplett andere Wertung. Und ich möchte dich wirklich auch bitten, ja sogar auffordern, darüber nachzudenken. Was sind deine Werke? Was wird verbrennen, was wird bleiben? Wo wird Gott sagen, ja, toll, brauche ich. Ja, was ist zu tun? Ich habe mich sehr gefreut, wie du vorhin gesagt hast, dass sie jetzt ja so eine Reihe machen wird, praktisch also vorbereitet zu sein. Da ist ja eigentlich die Predigt heute fast ein wenig mit der Stadt dazu. Was ist zu tun? 1. Korinther 3, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir brauchen die Welt nicht neu zu erfinden. Wir brauchen auch nicht neue Antworten zu finden. Die Antwort ist längst da. Warum erzählt man den Menschen nichts vom Evangelium? Leute, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass Israel momentan so viel Unterstützung bekommt. Aber vom christlichen Glauben her möchte das Jesus, sie ihn als ihren Erlöser erkennen. Und davon höre ich gar nichts. Nirgends. Die Bibel sagt klipp und klar, wenn dieses Volk sich nicht bekehrt, dann gehen sie in die Irre. Aber niemand sagt ihnen das. Oder vielleicht ganz wenige. So müssen wir auch mal beurteilen, was in dieser Welt passiert. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn du auf diesem Grund gebaut hast, ist das beste Fundament, das du hast. Echt fantastisch. Saniert zurzeit in Kronach den Bergfried, diesen Riesenturm. Eins der, vielleicht überhaupt das interessanteste Projekt in meiner ganzen Karriere. Das Tolle an dem Turm ist, der ist 100% auf Felsen gegründet. Ich glaube, selbst wenn die Amerikaner mit ihrer bunkerbrechenden Bombe daran wollten, die würden noch am Meter würden sie schon aufgeben. Ach, ihr glaubt nicht, was für ein Statiker, was das für eine Gnade ist, wenn du ein Gebäude hast, das 100% auf Felsen drauf ist. Weil ein Hauptproblem hast du schon mal los. Kann ich draufpacken, was ich will. So ist es im Geistlichen auch, Geschwister. Einen anderen Grund kann niemand legen, braucht auch nicht zu legen. Welcher ist Christus? Und wenn jemand meint, er, was ich vorhin Abend vorgelegen habe, er kann auf Heu und Stroh und Gold und so weiter, ja, das wird verbrennen. Wir müssen zurück zu den Basics. Christus ist meine Hoffnung. Christus ist das Wichtigste in meinem Leben. Geschwister, ich habe mir die Tage immer wieder, war ich weg, wir hatten so Exkursion und auf der Fahrt habe ich mir überlegt, guter Gott, wo wäre ich gelandet, hätte ich Jesus nicht gefunden. Ja, so manche, ich bin so erinnert worden an manche von meinen Eigenschaften. Ui, wie bin ich froh. Matthäus 25, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und. Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern. Das habt ihr mir getan. Das holt uns ganz schnell wieder von unserem hohen Ross runter, Geschwister. Wer ist in dem Moment, morgen, übermorgen, der geringste meiner Brüder? Ist es der Arbeitskollege? Ist es meine Frau vielleicht? Sind es meine Kinder? Ist es der Nachbar, auf den ich ihn vielleicht allgemein immer ein bisschen runtergucke oder denke, naja, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, sagt die Bibel, das habt ihr mir getan. Wir lesen hier, dass die Völker vor Gott stehen werden. Und ich glaube, Geschwister, das wird dann der letzte Irrtum sein, den die Menschheit erkennen muss. Da geht es nämlich um zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Für Gott ist zu seiner Rechten nämlich die hier sind. Für die Doro ist zu ihrer Rechten die da drüben sind. Ich glaube, dass da viele Menschen sich gewaltig irren werden, dass sie denken, ich sitze auf der richtigen Seite. Nee, es kommt darauf an, dass du zur Rechten Gottes, zur richtigen Seite unseres Gottes sitzt. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt. Wenn wir das verlieren, wenn unsere Gesellschaft das verliert und zu diesen geringsten meiner Brüder gehört zum Beispiel auch das ungeborene Leben. Da gehören die Kinder dazu, denen man die Chance verwehrt, auf diese Welt zu kommen. Und da gibt es gigantische Zeugnisse, Geschwister, was Menschen erreicht haben in ihrem Leben, obwohl sie eigentlich auf der Liste der Abtreibung standen. Ich hatte einen Arbeitskollegen und dessen Mama ist mit weit über 40 nochmal schwanger geworden. Und dann hat der Arzt ihr geraten, das Kind abzutreiben. Und die Frau hat gesagt, nee, ich glaube an Gott, das mache ich nicht. Und sie hat das Kind zur Welt gebracht, das Kind ist gesund gewesen. Und man hat festgestellt, als das Kind zur Welt kam, sie hatte vorher Krebs. Und durch die Schwangerschaft hat der Körper so viel Antikörper entwickelt, dass dieser Krebs besiegt wurde. Stell dir mal sowas vor. Dieses Zeugnis, das macht heute noch was mit mir. Aber ich gedacht habe, wow, so groß ist unser Gott. Da ist ein Mensch treu, der sagt, nein, ich mache das nicht. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Kommt zum Schluss, Geschwister. Eine Sache, da müssen wir auch noch drüber reden. Es gibt einen Begriff, der nennt sich Suizid. Andere sagen Freitod. Selbstmord dürfen wir heute gar nicht mehr sagen. Der bekannteste in der Bibel ist der des Judas, der sich an die Kirchenleute wendet in seiner Not. Ich könnte mir vorstellen, hätte er sich an Jesus gewandt, wäre es noch anders ausgegangen. Und dann erhängt er sich. Seine 20 Silberlinge schmeißt er wieder in den Tempel rein. Es gibt ein anderes Beispiel in der Apostelgeschichte 16, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind. Ich glaube, die Gefängnisse der damaligen Zeit sind in keinster Weise vergleichbar mit dem, was wir heute kennen. Und sie fangen mitten in der Nacht das Singen an. Kann nur ein Mensch, der von Gott gelenkt ist. Und die Türen springen auf. Wow. Und dann kommt der Gefängnisvorsteher und sieht, dass die Türen offen sind. Und das hat für ihn bedeutet, die Karriere ist zu Ende, jetzt ist alles vorbei. Und er wollte sich in das Schwert stürzen. So Leute, und das ist wichtig. Wenn das die Lösung seiner Probleme gewesen wären, hätte der Paulus sagen können, ja gut, mach, komm, hat eh keinen Sinn mehr. Nee, Paulus sagt, hallo, wir sind hier, tu dir nichts an. Das ganze Haus, die ganze Familie nimmt Jesus an. Trotz seines, in Anführungsstrichen, Karriereversagens kommt das Beste in sein Leben, was ihm passieren kann. Geschwister, ich möchte uns ermahnen, wo wir irgendwo spüren, da ist ein Mensch, der spielt mit diesen Gedanken. Versuche, diesen Menschen für Jesus zu erreichen. Mach ihm klar, dass das nicht einfach etwas ist, wo der Mensch frei darüber entscheiden kann. Dieses Leben hat Gott uns geschenkt. Er ist der, der es gibt und er ist der, der es nimmt. Und er ist der, der aus jedem Leben etwas machen kann. Mein Schwager ist ja Arzt. Wir hatten die letzte Woche mal eine richtig interessante Diskussion. Ich dachte, ja, es gibt in der Schweiz Kliniken. Wenn Menschen sterben wollen, dann wird da ein Cocktail gemixt und die ganze Familie sitzt drum. Und dann trinken sie den. Ist wohl in der Schweiz erlaubt. Ist nichts anderes als Selbstmord, Geschwister. Der Mensch nimmt sich das Leben. Gott hat das niemals vorgesehen. Gott hat niemals vorgesehen, dass bei so einem Menschen die Zellen aufhören zu produzieren. Vielleicht ist das einer der geringsten deiner Brüder oder Schwestern, wo du da erkennst, der hat panische Angst. Fang das Beten an. Unsere Welt wird nicht dadurch gelöst, dass sich Menschen das Leben nehmen. Unsere Welt wird dadurch gelöst, dass sie Jesus finden. Und dann spielt das überhaupt keine Rolle. Ich würde rechnen, was meine Hüften gekostet haben. Ja, und dann links auf so einem Schrotthaufen drauf. Kein Mensch will es haben. Schweißen sie weg. Schau, das ist doch ein Bild auf das, was in dieser Welt wichtig ist, oder? Aber dass der zweite Tod dir nichts anfangen kann, darum geht's, dass du in Christus bist. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, wir werden eine Herrlichkeit sehen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Wir hatten mal auf einer Bundeskonferenz einen Bruder und er sagte, er hatte einen in seiner Gemeinde, der hatte eine Nahtoderfahrung, also der war eigentlich tot und kam zurück. Und er war Maler und hat einen Blick in diese Herrlichkeit tun dürfen und er hat gesagt, da drüben, da gibt es ein Grün, das habe ich hier auf dieser Erde noch nie gesehen. Allein wegen diesem Grün, hat er gesagt, möchte ich in den Himmel. Wow. Sei bereit. Sei bereit. Gott hat das Beste für uns. Denk an das, was kommen wird. Und das ist gut. Und wir können im Gebet füreinander einstehen. Unseren Blick auf Jesus richten. Amen.